RD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
So, dann gehen Sie zu Walter Yetnikoff, neuer Chef von CBS. In der Zeit, als Michael Jackson diese Übererfolge hatte, die 80er Jahre, ein Hit nach dem anderen für CBS. Und ja, und dann kam dieser Cohen an. Und der Yetnikoff sagt, nee, das gefällt mir nicht. Das veröffentlichen wir nicht.
Dance me to your beauty with a burning violin.
Urban Pop mit dem zweiten Teil über Leonard Cohen, aufgezeichnet beim Göttinger Literaturherbst 2024.
Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Leonard Cohens künstlerischer Weg ist noch nicht zu Ende. Und das ist etwas, was ganz erstaunlich ist, weil eigentlich funktioniert ja Popmusik und ein Musikbusiness immer auch damit, dass man natürlich eine Kugel am Laufen hält. Und Leonard Cohen macht eigentlich das Gegenteil. Er macht erstmal eine lange Pause.
Ja.
Er ist offenbar auch nicht in der Lage dazu, ab Ende der 70er Jahre Musik aufzunehmen. Ich glaube, er wird dann vielleicht auch in Europa noch geschätzt, aber von seiner Plattenfirma wird er auf jeden Fall nicht mehr besonders
nicht
unterstützt.
Nicht besonders geschätzt. Er hat sich später ironisch mal bedankt. Ja, er bedankt sich. Irgendwann haben sie ihn mal, als er mal erfolgreich da war, Anfang der 90er, haben sie ihm eine Auszeichnung gegeben und da hat er gesagt, ja, ich danke meiner Firma für die ständige Bescheidenheit in ihrer Unterstützung, die immer wieder die gleiche war, also nämlich kaum eine. Und er lebte damals auch immer abwechselnd in Kanada, auf Hydra dann auch nochmal und in Frankreich, wie gesagt, bei seinen Kindern, die er auch wirklich aufwachsen wollte,
genau.
Sehen wollte.
Also es ist übrigens ein Sohn, der heißt Adam und seine Tochter hat er Lorca genannt, nach dem Dichter.
Natürlich.
Dem spanischen Dichter. Davon abgesehen, hat es wirklich dann einige Jahre gedauert, von 1979 war ja das Album Recent Songs, hatten wir gerade gesagt.
Und er schrieb auch sehr langsam, man muss das sagen. Er war keiner, der die Songs so raussprudelte, sondern er bastelte an jeder Formulierung. Er änderte ständig. Es gibt Songs, die brauchten 10 bis 15 Jahre, bis die wirklich wahr wurden, weil er ständig was umstellte, die Formulierung gefiel ihm dann nicht und so weiter. Darüber reden wir dann später noch mehr, aber es ist wirklich so, dass es lange dauerte. Und irgendwann in den 80ern, 83, bekam John Lissauer nach 7 Jahren wieder einen Anruf. Ja, hier ist Leonard. Wollen wir was zusammen aufnehmen? Lissauer hat später erzählt, keine Entschuldigung, keine Erwähnung. Ja, Entschuldigung, ich habe mich nicht gemeldet und so weiter. Nee, sie haben zusammen gearbeitet und haben ein Album produziert, das auf einmal auch anders klang, weil Cohen neben der Gitarre nun auch ein anderes Instrument entdeckt hatte, nämlich das Keyboard. Er hatte sich ein Casio gekauft. Ein Casio-Keyboard mit billigen Sounds und mit einer Rhythmusmaschine drin. Und da klickte er nun einen Rhythmus an und komponierte nun darauf seine Songs. Und einer dieser Songs, die er da komponierte, war Dance Me to the End of Love. Einer seiner größten Erfolge.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic. Till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
Und es war so, dass der Rhythmus konnte von den Musikern nicht richtig nachgespielt werden. Das klang albern. Also haben sie den Rhythmus genommen von dem Casio. Und das Casio hatte keinen Ausgang, dass man direkt in das Pult oder in die Aufnahme stecken konnte, sondern sie mussten es über einen Verstärker laufen lassen, Mikrofon davor stellen und dann das Casio wurde aufgenommen und darauf hat dann Cohen seinen Song gesungen.
Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ach ja.
Dance me to the end of love. Dance me to the end of
Also es war kein besonders schwieriger Rhythmus, der da kreiert wurde. Also
ganz relativ. Wie ist es dir damals vorgekommen? Das würde mich doch sehr interessieren.
Also, ich habe sofort erkannt, egal, der Sound, fand ich ein bisschen komisch. Weil ich hatte ja selbst solche Keyboards und dachte, ja, das kann man so machen. Aber einfach die Melodie war doch toll. Und hier muss man mal sagen, eine wirklich gewagte Mischung. Es war nämlich ein Song mit einer Anspielung auf den Holocaust. Dance Me to the Burning Violin. Also es war die Andeutung, Musiker der musikalischen Quartette, der Mädchenorchester, die bevor die jüdischen Gefangenen im KZ in die Gaskammer geführt wurden, musikalisch, naja, sagen wir mal so, eingestimmt wurden. Und das sollte dieser einbilden. Das verbindet dieser Song mit einer Beschwörung von Liebe, die dann später zu Kindern führen soll. Also das war gewagt, gelingt hier aber faszinierend. Man muss sich diesen Text mal genau anschauen. Es ist wirklich hart, aber trotzdem anrührend. Und ja, so ging das weiter.
Aber er schafft ja auf diesem Album in der Tat, also das Album 1984 heißt Various Positions. Wie gesagt, nach 5 Jahren Pause eigentlich ein Unding in so einem Musikbusiness, das kann man eigentlich seinem Publikum gar nicht verkaufen. Und das Publikum, das ist ja das Faszinierende, finde ich auch bei Leonard Cohen, das Publikum im Gegensatz zur Plattenfirma bleibt aber treu. Ja. Die Hallen sind voll, gerade in Europa.
Ja, in Europa ist das so und in Amerika ist das eher so eine Insider-Sache. Darüber kommen wir später auch nochmal zu einigen dieser Geheim-Cohen-Verehrern, aber es kommen noch andere, es sind andere große Songs hier drauf. Nicht nur der, sondern auch If It Be Your Will, das könnte man interpretieren als ein religiöser Gesang, an Gott gerichtet, aber auch an eine Frau. Also wenn du das willst, dann passiert das so.
If it be your will that I speak no more, my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true.
Und dann ist natürlich dann der Song, der sein berühmtester Song werden sollte, außer Suzanne, Hallelujah, der ist auf diesem Album drauf. Und über das Eigenleben dieses Songs reden wir später, weil dieser Song ja ursprünglich aufgenommen wurde mit, ich glaube, 5 Strophen, die Leonard Cohen, die eher religiösen Charakterassoziationen hatte, später hat er dann andere Songs in Live-Auftritten dazugefügt, die dann später ein neues Leben bekamen.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah. 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 Hallelujah.
Aber dieser Song kriegt ein unglaubliches Eigenleben.
Den kennt quasi ja auch jeder.
Fast ein übersehenes Lied auf diesem Album. Das kann man eigentlich gar nicht glauben.
Aber übersehen ist es so. Die Plattenfirma, die kriegte dieses Album vorgespielt. Und es war eigentlich klar, ey, das wird ein Monstererfolg, dieses Album. Da sind 3 geniale Songs drauf, Hits. So, dann gehen sie zu Walter Yetnikoff, neuer Chef von CBS. In der Zeit, als Michael Jackson diese Übererfolge hatte, die 80er Jahre, ein Hit nach dem anderen für CBS. Und und dann kam dieser Cohen an. Und der Yetnikoff sagt, nee, das gefällt mir nicht, das veröffentlichen wir nicht. Und die amerikanische Firma hat dieses Album nicht herausgebracht. Er hat Folgendes zu Cohen gesagt, das hat Cohen später erzählt. Ja, Leonard, wir wissen ja, du bist ja eigentlich großartig, Aber ob du auch wirklich was taugt, das wissen wir nicht. Und hat ihn so abgebügelt. Und auch der Produzent war schockiert, weil er nun auch seinen Job bei CBS verlor und auch die nächsten Jahre nichts mehr zu tun bekam und dann ins Filmbusiness gegangen ist. Popproduktion konnte er vergessen. Und tatsächlich hat die amerikanische Plattenfirma es zu einem kleinen Indie-Label verschoben. Da erschien das, hatte eine kleine Auflage. In Europa erschien das Album natürlich und wurde doch sehr erfolgreich. Und besonders nachträglich, weil dieser Song Halleluja auf einmal so ein Leben bekam. Das geschah aber auch über Umwege.
Ganz faszinierend, das haben vielleicht auch einige schon gesehen. Es gibt gerade auf Arte zum 90. Geburtstag von Leonard Cohen
genau.
eine große Dokumentation, die sich nur um diesen Song dreht. Und da kann man dann eben diesen Weg nochmal nachsehen, weil eben Leonard Cohen auch so verehrt wurde aus Musikerinnen und Musikerkreisen. Das ist ja faszinierend gerade.
Es ist ja so, es begann jetzt Folgendes. In der Punkzeit, da fand diesen Cohen einfach zu erwachsen, Typ mit Schlips, der da so leise singt und solche Texte macht. Die Punker fanden es nicht gut. Aber die nachfolgende Generation von Rockmusikern, die Post-Punker, die fanden diesen Mann großartig. Nick Cave nahm einen Song auf, U2 oder eben auch John Cale. Und es gab dann ein Tribute-Album, das hieß nicht I'm Your Man, weil da hatte es dann schon ein Album I'm Your Man gegeben, sondern I'm Your Fan. Und auf diesem Album, da hat John Cale eine Version von Halleluja aufgenommen, am Piano. Und er hat vorher mit Cohen telefoniert und gesagt, du, die religiösen Strophen, die lasse ich mal weg, ich nehme nur die anderen. Und da ging es auch um wirklich sehr weltliche Dinge wieder und sehr poetisch, sehr verschwurbelt und sehr, sehr wunderschön poetisch ausgedrückt. Diese Version, die, ja, man sagt heute, geht viral. Sie ging aber auch wirklich so, die wurde überall gespielt. Sie hatte einen riesen Einfluss und besonders wurde sie verbreitet als Filmmusik in dem Film Schreck. Denn da machten die Verantwortlichen Folgendes, die zensierten diesen Song. Die nahmen die Version von John Cale, nahmen aber einige Strophen raus, die ihnen zu anrüchig vorkamen. Und diese Version war nun auf dem Soundtrack im Film und dadurch hörten ganz viele, Millionen von Menschen diesen Song und der Song wurde bekannt. Auf der CD, auf der Platte war es ja damals, der Filmmusik ist übrigens die Version von Rufus Wainwright drauf. Der klang den Filmregisseuren zu jung, deswegen haben sie eigentlich die Version von John Cale genommen.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Aber die Verbreitung dieses Songs nahm zu, extrem. Auf einmal nahm ein junger Musiker, Jeff Buckley, den Song auf und wurde in den 90er Jahren sehr berühmt mit seiner grandiosen Version von Halleluja, die überall erfolgreich wurde.
Remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is Halleluja, Halleluja.
Ich durfte dann auch diesen Mann live zweimal sehen mit dieser Version. Also Gänsehaut und Kribbeln überall. Und ja, es war ein Song, der auf einmal sein berühmtester Song wurde.
Ich glaube, Katie Lang hat den auch gesungen bei einer Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele irgendwo, ich glaube in Vancouver oder so. Also es war wirklich ein Song, der ja auch dann so eine universelle Stimme wurde für... Ja. Nicht nur für feierliche Anlässe, aber auch vielfach. Ich glaube, ja. Das wird auf Hochzeiten genauso gespielt wie auf Beerdigungen. Oder ich habe das auch schon von Kirchenchören gehört. Oder viele andere Versionen kursieren natürlich auch schon
es
von A Cappella-Gruppen sehr viel.
Es gibt hunderte Versionen davon.
Hallelujah, hallelujah.
Und das ist auch wieder so ein Song. An diesem Song hat Leonard Cohen 5 Jahre lang geschrieben. Er brauchte einfach diese Zeit. Und er traf sich dann ja mittlerweile öfter mal mit Bob Dylan. Bob Dylan verehrte Cohen, fand den wirklich einen großartigen Schreiber, sagte aber in einer Unterhaltung mit Cohen, ja, also wenn man eine Rangfolge machen könnte, dann bist du für mich die Nummer 1, Leonard. Aber ich bin die Nummer 0. Das heißt dann eigentlich, ich bin außer Konkurrenz. Ich stehe über allem. So hat Cohen das ironisch kommentiert. Und dann haben sie sich auch unterhalten, ja, wie lange brauchen wir eigentlich für Songs schreiben? Und Cohen ahnte schon, dass der Dylan nicht so viel Zeit dafür braucht. Und er sagte dann, ja, ich habe Halleluja in 2 Jahren geschrieben. Er hat gelogen. Es waren wirklich 5. Und dann fragte er dann, ja, Bob, diesen Song von dir, den neuen, wie lange hast denn du gebraucht? Da sagt er, 15 Minuten. Oh, so war es wirklich. Dylan schrieb einfach anders. Das floss aus ihm einfach raus. Bei Cohen war es so, er hat das später mal beschrieben, das war wie eine Trüffelsuche oder im Müll rumwühlen, in dem Müll, großen Müllhaufen der Worte, die richtige Formulierung finden, das richtige Bild. Und es gab wirklich diese Suche, die er ständig auch in seinem anderen Leben hatte, in seinem Kopf, in seiner geistigen Suche, die galt auch für sein Schreiben. Und ja, ich habe immer wieder lang gebraucht, um diese Dinge zu finden. Und ja, es war immer eine Qual, eine Mühe für ihn, wirklich.
Leonard Cohen machte 1988, du hast das gerade eben schon mal erwähnt, ein Album, das heißt I'm Your Man.
Ja.
Eine kuriose Anfangsgeschichte, Jennifer Warnes, ja, eine Partnerin, eine Freundin von ihm, die mit ihm viel zusammengearbeitet hat, nimmt einen Song vor ihm auf, also einen Leonard Cohen Song, ja, nimmt sie auf und macht ihn zu einem Hit, nämlich First We Take Manhattan. Ist ein Hit gewesen, ja, bevor Leonard Cohen ihn selbst, ja, aufgenommen oder veröffentlicht
sie hat. Sie hat ja ein Cohen-Album veröffentlicht, das heißt Raincoat.
Famous Blue Raincoat, ja.
Ja, genau. Mhm. Und deswegen hatte sie einfach dieses Vorrecht. They sentenced me to 20 years of boredom. But trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Und sowieso fand Cohen ihre Stimme immer viel besser als seine eigene. Also er war sehr dafür. Aber zuvor will ich noch mal eine kurze Anekdote erzählen darüber, wie geheimnisvoll Leonard Cohen in Amerika war. Er war von seiner Plattenfirma verraten und verkauft. Sein letztes Album erschien gar nicht. Also, die Cohen-Fans waren eine kleine geheime Gemeinde. Und Susan Vega, Studentin der Literatur in New York, die dann auch Singer-Songwriterin wurde, sehr erfolgreiche, die sagte, ja, man hatte so einen Code. Man fragte irgendeinen Jungen, dem man interessant war, bist du Leonard Cohen-Fan? Und wenn er sagte, ja, ich mag Leonard Cohen, das war schon eine gute Basis und meistens wurde das dann was. Man konnte aber nicht zu enthusiastisch sagen als Frau, ja, ich liebe Leonard Cohen. Dann denkt der Partner, der andere, ey, die könnte depressiv sein. Also insofern sagte Suzanne, musste man sehr aufpassen. Und das hat sie mehrfach dann auch Leonard Cohen selbst erzählt. Und sie traf sich mit ihm dann in den 80ern. Sie wurden Freunde, bekannten sich. Und Leonard rief sie häufig an, ja, darf ich dir meinen neuen Song vorspielen? Und sie kam einmal, sie musste zu einem Hotel kommen. Und man ging zum Poolbereich. Und Leonard nahm die Gitarre, setzte sich hin und sang diesen neuen Song. Und der war sehr lang. Und Suzanne Vega bemerkte, wie hinter Leonard Cohen alle möglichen Frauen in Bikinis aus jeder Ecke des Poolbereichs sich auf die Liegen und Stühle hinter Leonard Cohen setzten und immer näher kamen. Und als der Song zu Ende war, sagte Susan, Leonard, hast du eigentlich gemerkt, was hinter dir los ist? Die ganzen Frauen in Bikinis sitzen hinter dir. Da sagt er, ohne überhaupt sich umzudrehen, ganz lakonisch, es funktioniert immer. Also das Charisma war immer noch da. Er hatte die Ausstrahlung, er wusste es auch. Er war eitel, er war ein bisschen narzisstisch. Er wusste genau, was er bewirken konnte. If you want a lover, I'll do anything you ask me to.
And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man.
Der Erfolg von I'm Your Man, ja, ist, der nimmt zu. Ich habe ein bisschen gehadert mit diesem Casio-Keyboard, muss ich zugeben.
Ja.
Ich finde, es klingt, er hat auch leicht was. Es hat, klingt ein bisschen billig manchmal.
Ja,
ich.
Das aber, hat, es, aber er hat nun auch, es ist ja schon, wir sind ja schon im Jahr 88, die hohe Zeit der Synthesizer. Es sind da auch schon andere Sounds drauf.
Ja.
Und auch. Man hat dann später gesagt, er würde jetzt Disco-Musik machen in den 80ern. Es gibt ein Interview in Deutsch mit dem Deutschen Christian Eckert. Der sagt, ja, seit wann machst du denn jetzt Disco-Musik? Und Cohen sagt so ein bisschen, naja. Also er hat Rhythmen benutzt.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal.
Was man auf so einem Instrument, einem Synthesizer eher machen kann. Und First We Take Manhattan hat schon einen ziemlichen tanzbaren Rhythmus, das ist schon richtig. Aber was für ein Song. Es ist ein Song über die Sicht eines Terroristen. First We Take Manhattan, then We Take Berlin. Also es geht um diese Dinge, um die dunklen Entwicklungen, die es auch in den 80er Jahren gab. Also es ist kein leichter Kommentar der damaligen Zeit, hat mit Disco auch nichts zu tun. Es gab andere Songs, zum Beispiel eine Vertonung von Lorca, Take This Waltz, hat er sehr schön vertont, umgeschrieben, poetisch, wie er es eben kann.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws.
Andere Songs wie Everybody Knows.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat.
Oder ein wunderbar ironischer Song, den wir alle lieben. Tower of Song, der große Turm des Liedes. Und was er da besingt, ist einfach ganz wunderbar. Ich muss das mal kurz vorlesen, wenn ich darf. Das, wenn ich es finde. First We Take Manhattan und hier ist Tower of Song. So. So, meine Freunde sind alle weg, mein Haar ist nun grau. Mir tut's an allen Stellen weh, wo ich früher spielen konnte. Und bin immer noch crazy als Verliebter. Und ich komme aber nicht mehr gut an. Ich muss nun meine Rente bezahlen, weil ich jeden Tag bezahlen muss, wenn ich hier wohne, im Turm der Lieder, im Tower of Song. Ich sagte zu Hank Williams, Mensch, wie einsam kann man denn werden? Hank Williams hat immer noch nicht geantwortet, aber ich höre ihn immer husten, die ganze Nacht lang. Und 100 Stockwerke über mir, weil er da oben wohnt, in diesem Tower of Song. Also es ist ein wunderbar ironischer Song über Liedermacher, Lieder und über die Ewigkeit oder eben die fehlende Dauer von Kunst und von Songschreiben.
And my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song.
Sehr ironisch.
Und ich finde, das, was ja ganz klar bei diesem Album rauskommt, ist, dass, also du hast über First We Take Manhattan gesprochen, aber auch über Everybody Knows, da geht es ja darum. Also es ist eine Sicht auf die Welt, auch wo man sagt, die Welt ist schlecht, die Welt ist korrupt, die Welt ist ja im Grunde genommen dem Untergang geweiht. Es hat etwas, er hat eine betrachtende Position eingenommen, finde ich. Es ist nicht mehr nur ein Lied sich aus dem Herzen gerissen oder verwoben mit Lyrik oder religiösen Themen, das gibt's auch noch, aber er hat eine Beobachterposition eingenommen und guckt auf die Welt.
Das ist stärker geworden. Es ist auch weniger, dass er direkt Gott anspricht oder man weiß nicht wen oder einen Partner. Das ist eigentlich eine Charakteristik von seinen Songs oft, dass man weiß nicht, wer da spricht, wen er anspricht, eine Frau, ein Liebhaber, ein Freund oder sonst was. Aber hier sind es stärker Beobachtungen, die auch oft sehr lustig sein können. Er gilt ja bei vielen oder galt immer noch als der Dichter des Dunkels. Er hieß immer The Poet of Gloom. Aber ehrlich gesagt, er sagt selbst, ich habe mich eigentlich gar nicht so feierlich betrachtet. Ich habe immer mehr das Licht gesehen und hatte immer ein kleines Zwinkern im Auge. Und das hat er. Er ist empathisch, er ist auch sehr lustig. Auch im Privatleben war er das mit seiner Band. Und ich finde schon auch in vielen seiner Songs. Und dieses Album ist auch noch mal richtig erfolgreich, auch in den USA. Guck. Die Plattenfirma ist glücklich. I'm Your Man. Und eine lange Tour, viele Ehrungen, Coveralben. Eins hieß I'm Your Fan, hatten wir schon gesagt. Ein weiteres heißt etwas später Tower of Song. Ja, eine sehr erfolgreiche Phase für ihn.
If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak.
Es gibt in der Tat eine schwierige Situation für Leonard Cohen. 1990 hat sein Sohn Adam einen schweren Autounfall. Er muss lange im Krankenhaus bleiben. Er liegt sogar zum Teil im Koma. Und Leonard Cohen
kümmert sich ein Jahr lang um ihn. Der war in der Karibik und 4 Monate im Koma. Koma hat ihm vorgesungen, hat dadurch eine sehr enge Verbindung zu seinem Sohn aufgebaut und gefunden. Also es war eine schwere Zeit. Und ja, und das Verhältnis ist sehr, sehr stark geworden. Dann gibt es, wie gesagt, das nächste Album, The Future. Das wieder von der Thematik her sehr, sehr düstere Ereignisse aufnimmt. Eigentlich denkt man ja, es war ja Ostblock fiel zusammen, die Mauer fiel. Eigentlich eine Zeit, wo Leute optimistisch in die Zukunft geschaut haben. Oh, die Welt ändert sich zum Besseren. Cohen hat selbst gesagt, er war eigentlich der, der das Haar in der Suppe gefunden hat. Er hat damals immer schon gesagt, ich glaube, das ist überhaupt nicht gut. Also, was da passiert ist und dieser Glaube, dass die Demokratie nun in den Osten gebracht wird, ich zweifle dran. Das hat er 1991 gesagt. Und Hat er recht behalten? Man weiß es nicht so. Jedenfalls ist es so, dass er wirklich da auch düstere Dinge beschreibt. In einer Zeile auf diesem Album sagt er, holt die Berliner Mauer wieder und solche Dinge. Also es war schon hart. Er schreibt düster, dystopisch auch, brutale Texte. Aber auch ein Klassiker ist drauf, der heißt Hymne, Anthem. Und an dem hat er 10 Jahre geschrieben.
The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Eine wirklich sehr positive Zeile ist da drin. Egal, wo du bist, wie dunkel es gibt immer irgendwo einen Crack, einen Spalt, der Licht durchlässt. Und ja, das ist eigentlich auch für sein eigenes Seelenleben sehr, sehr wichtig gewesen. Es gab eine Möglichkeit, dass Licht durchgelassen wird.
Yeah, the widowhood of every government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a...
Man hört, die Stimme ist gesunken. Der Mann klingt auf einmal viel dunkler.
Ja, er hat gesagt, es seien Millionen von Zigaretten und das ist interessant, kommt jetzt, und Swimmingpools voll Whisky gewesen. Ich weiß, den Swimmingpool finde ich interessant
also,
daran.
Er sagt, das hat in den 80er Jahren angefangen. Da hat er ja nicht so viele Alben aufgenommen, aber hier ist es jetzt deutlich zu hören. Die Stimme ist gesunken. Als er später in den 2000er Jahren wieder auf Tournee ging, musste er viele Songs zwei Töne wenigstens runtersetzen. Er hat dann die Gitarren tiefer gestimmt, weil er sie nicht mehr singen konnte, weil er in der Höhe nicht mehr rankam. Dieses Album ist unterstützt worden mit seiner neuen Beziehung, die als Co-Produzentin und Partnerin auf einmal auftrat, Rebecca de Mornay. Schauspielerin, erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin.
Zum Beispiel auch Co-Autorin, glaube ich.
Co-Autorin, die also auch ihm gesagt hat, ey, du hast jetzt 10 Jahre an diesem Song rumgearbeitet, jetzt hör endlich auf, der ist jetzt so gut. Und dann hat er es auch so getan. Trotzdem wollte sie anscheinend doch zu viel von ihm. Cohen wieder hat sich zurückgezogen, Trennung 93. Und er sagte, ich muss jetzt was ändern. Er trank viel zu viel Alkohol, wir wissen es. Diesen teuren Wein, du weißt den Namen besser
Chateau
als ich.
Chateau Lafite, hast du gesagt.
$300 die Flasche. Der ging jeden Abend, wenn sie auf Tour waren, gingen 3-4 Flaschen über den Tresen. Und es geht nicht so weiter. Selbst sein Lehrer Roshi, kein Kostverächter und ein Freund des Alkohols, dieser Zen-Buddhist, trank gerne auch seinen Whisky. Aber er sagte, hier, Cohen, das geht nicht so weiter. Und Cohen zog ins Kloster, auch als Lösung, als Hospital, um einfach was anderes zu machen.
Genau, er hat offenbar auch nach dieser langen Tournee, die ihm offenbar auch immer ein bisschen Richtung Exzess führte, hat er gesagt, er hat nach Struktur gesucht, nach Halt, irgendwie nach einer Ordnung. Und die hat er da gefunden, weil es einen sehr strengen Tagesablauf gegeben hat. Er hat ganz einfache Arbeiten erledigt dort.
Das hat er musste immer um 2:30 aufstehen, musste die Klos putzen, besen, rein, alles machen. Er musste für seinen Master kochen, ihn bedienen. Und Cohen fand diese Disziplin, diese Notwendigkeit großartig. Er sagte, all das freie Leben, wo du improvisieren musst, wo du immer Entscheidungen treffen musst, das ist viel zu anstrengend. Hier ist meine Seele viel zufriedener. So war es am Anfang und er blieb ja 5 Jahre dort.
Und er ist dann auch in der Tat als Mönch
ordiniert
worden.
Genau, 96.
Er bekam einen eigenen Namen, der übersetzt der Stille heißt, was ich interessant finde für jemanden, der eben als Sänger arbeitet eigentlich. Mhm. Aber in der Tat merkt man, er hat in der Tat immer wieder danach gesucht, nach diesem Halt irgendwie auch.
Ja. Er hatte aber auch ein Keyboard und eine Gitarre in seiner Zelle, die minutiös klein war. Also war wirklich wunderbar klein. Und er fühlte sich aber wohl. Aber irgendwann merkte er, seine Depressionen kehren wieder. Mhm. Er sagte, Roshi, mein Master, ich muss jetzt runter vom Berg. Das Kloster lag nämlich über 2000 Meter hoch in den Bergen. Er flog dann kurz nach Indien, 3 Wochen, um eine neue Lehre, die Vedanta-Lehre in Indien kennenzulernen, die von einem Hindu-Lehrer schien ihm zu helfen, aber auch nicht richtig. Er kommt nach L.A. zurück und fängt wieder an, Musik zu machen und hatte wieder einige Songs geschrieben, aber wie realisiert er jetzt das? Er trifft seine alte Partnerin Sharon Robinson, die früher Chor bei ihm gesungen hatte, eine Produzentin, Pianistin, Komponistin und Sängerin. Und mit ihr zusammen schreibt er die Songs für das neue Album 10 New Songs 2001. And I die for the truth in my secret life. My secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. I finally got my orders. I'll be marching through the morning, marching through the night.
Also nach 9 Jahren Pause, 10 Lieder.
Genau. Und ehrlich gesagt, es ist ein schönes Album. Es klingt gelassen, entspannter, sehr soulig, weil die tiefe Stimme, also man darf es ja gar nicht sagen, manchmal dachte ich an Isaac Hayes oder Barry White. Aber egal, mit Cohens Texten versehen, klingt das sehr intim. Auch bluesiger und souliger. Und da sind schöne Songs drauf. 1000 Kisses Deep.
The ponies run, the girls are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. 1000 kisses deep.
Und ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich das ehrlich gesagt war, aber ich mochte es extrem gerne.
Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin. Even though she wakes.
Also Leonard Cohen hat dann doch immer wieder Ausflüge offenbar gemacht von dem Berg und ist dann in seiner Mönchskutte offenbar in Los Angeles manchmal eingekehrt und hat dann bei einem griechischen Restaurant hat er einen Mokka getrunken. Und er wurde da beobachtet von einem Musikerkollegen, der gesagt hat, du, ich habe gerade was Irres erlebt. Ich habe da einen Typen gesehen, der hat einen Mokka, also ein Zen-Buddhist hat einen Mokka getrunken bei einem Griechen und der sah aus wie Leonard Cohen.
Er war's. Ja, also auch der Master Roshi, der machte auch gerne seine Ausflüge. Er lebte übrigens sehr lange, wurde 107, war einer hier, der eine zweifelhafte Vergangenheit auch hatte. Später kam raus, dass er doch zahlreiche seiner Schüler missbraucht hatte. Cohen sagte einfach nur ein bisschen lakonisch, yeah, Roshi was a naughty boy. Und ja, das Album ist eine schöne Abwechslung. Und dann gibt's das nächste schon 2004. Und das ist ein Album, da ist er wieder mit Sharon Robinson zusammen. Dear Heather heißt es.
I said there'd be no flood. I said there's nothing left. I hope that you would come. I gave you my address. Your story was so long.
Aber eine weitere neue Partnerin taucht auf, Anjani Thomas, eine Sängerin, die auch mit ihm Songs schreibt, die auch seine Partnerin wird, mit der er auch ein Album produziert. Er schreibt die Texte, sie macht die Musik. Und ehrlich gesagt, ich finde es schrecklich, weil diese Anjani, egal was sie sonst für Vorzüge hatte, sie singt seltsam, mit viel Vibrato und in einem Stil, der nicht auf die Cohen-Texte passt. Aber okay, Geschmäcker sind verschieden. Und dann ging es dann gleich weiter mit einer Entdeckung, die doch das Leben von Leonard Cohen ganz stark bestimmt hat.
Ja, seine Tochter Lorca hatte inzwischen ein bisschen geguckt, wo es denn eigentlich, wie es so geschäftlich läuft für Leonard Cohen und musste feststellen, dass die langjährige Managerin, das heißt, so lange war sie gar nicht die Managerin, ist auf jeden Fall mit dem ganzen Geld abgerauscht. Die Dame heißt Kelly Lynch, war eben die Managerin und hat nicht nur Geld, was auf dem Konto lag, veruntreut, sondern hat, das ist eigentlich noch das schlimmere Verbrechen, die Songrechte verkauft. Die Songrechte von Leonard Cohen hat sie verkauft. Und er musste wirklich danach gucken, wo er bleibt ein bisschen.
Ja, er musste dann vor Gericht gehen und die Frau wurde verurteilt, auch zu 18 Monaten Gefängnis und zu 5 Millionen Regresszahlungen, die Leonard Cohen aber nie gesehen hat. Denn die Lady war pleite und stalkte ihn auch noch, verfolgte ihn und auch gegen Polizeianweisungen nichts passierte. Also das Geld war einfach weg. Und das heißt, Mensch, auch als Leonard Cohen, dann hat man dann zu wenig zum Leben. Und dann hieß es, er muss jetzt weiter arbeiten. Und er war in einem Alter, wo er eigentlich dachte, jetzt kann ich mich mal wirklich zur Ruhe setzen. Es hieß, ich muss wieder auf Tournee gehen. Und das ging mit einem neuen Manager, der das wunderbar organisierte, auch sehr gut. Man suchte eine Band zusammen, eine wunderbare Band. Sharon Robinson war dabei, die Webb Sister, die sie mitbrachte als Sängerin. Dann Roscoe Beck als Bassist und Musical Director. Ein spanischer Gitarrist, Javier Mas. Ein Keyboarder, Neil Larson, der für Joni Mitchell, aber auch für Michael Jackson gespielt hatte. Ein Saxophonist, ein Violinist. Und man probte 3 Monate. Und das muss sich dann auch gelohnt haben, denn die gingen auf die Bühne, zunächst fingen sie mit kleinen Konzerten in Kanada an, vor 750 Leuten. Und dann merkte man, das funktioniert und die Säle und Hallen wurden immer größer, das Interesse wuchs. Also es war ein Run auf einmal auf diese neue Version von Leonard Cohen.
Where is my gypsy wife tonight? Where is my gypsy wife tonight?
Und er begann dann 2008 mit einer Welttournee, spielte in London in der O2 World vor 20.000 gleich mehrere Tage. Er spielte beim Glastonbury Festival vor 90.000. Er spielte beim Coachella Festival vor 600.000. In Israel ebenfalls vor 600.000. Und es wurde eine 5 Jahre lange erfolgreichste, eine der erfolgreichsten Tourneen der Musikgeschichte.
Yes, I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head upon the pillow like a sleepy golden stone. Many loved before us, I know we are none new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, and I know when to say goodbye.
Und ich hatte das große Glück, 2008 das Konzert in Hamburg zu sehen. Und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich da hingegangen bin. Das war unglaublich. 3 Stunden stand dieser Mann, er war damals ja schon Anfang 70, stand er auf der Bühne, spielte, sang. Es gab 3 Zugabenblöcke, insgesamt 26 Lieder. Er tanzte, er ließ sich auf die Knie fallen, stand auf. Ohne Unterstützung, einfach so aus einem Kniefall, stand er selbstständig auf. Mein Gott, in dem Alter schaffen das ganz wenige. Ja, es war einfach groß beeindruckend und musikalisch exquisit. Diese Band genial, diese Stimme immer tief, immer voller als früher. Ich habe früher auch viele Konzerte gesehen, der hat sehr oft in Deutschland gespielt. Im Hamburger CCH allein 7 Mal, im Stadtpark in Hamburg sogar. Aber diese Konzerte in diesen großen Hallen, das war die Kalalei und später Barclays Arena, unfassbar. Und dann 2013 war er dann nochmal da, kurz vor seinem letzten Konzert. Also denkwürdige Sachen, die ich nie vergessen würde und die man aber nachvollziehen kann. Es gibt viele Videos.
Take this waltz with the clam on its jaws. I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In that cave at the tip of a lily. Some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand.
Zum Beispiel bei Arte ist im Moment im Netz Live in London 2008 unbedingt angucken. Es ist einfach großartig. Ja, und ja, so ging die Tournee weiter. Er wurde geehrt. Es gab weitere Tribute-Alben und Halleluja war ein Riesenhit auf einmal von Jeff Buckley, von ihm selbst und auch einer Castingshow-Sängerin, Alexandra Burke. Das war der Weihnachtshit in Großbritannien damals. Halleluja.
Also 3-mal mit demselben Song in den Charts, das ist sehr außergewöhnlich. Vor allem 15 Jahre, nachdem er überhaupt rausgekommen ist. Also das ist. Wir haben in der Tat dann diese Spätphase mit diesen langen Tourneen, hast du gerade schon erwähnt, das zieht sich ja wirklich viele, viele Jahre durch. Es gibt mehrere Live-Alben auch, die rauskommen. Es gibt aber auch noch einige Studio-Alben, die in diesen Jahren erscheinen.
Ja, aber er hat immer noch Zeit gefunden, 2012 zum Beispiel Old Ideas zu veröffentlichen. Ja. Und mit einem neuen Produzenten und Co-Autor, Patrick Leonard, ein großartiger Musiker, der manchmal verkannt wird, weil er viel mit Madonna zusammengearbeitet hat. Aber er hat die besten Madonna-Songs, Like a Prayer und solche Dinge, komponiert. Also, und er schreibt für Cohen fantastische Songs, Going Home, eine Hymne, die aber auch der Cohen lässig singt.
I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow,
Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before. Going home without my burden. Going home behind the curtain. Going home without the costume that I wore.
Und auch sehr, sehr bluesige Songs, Darkness. Andere Songs, die mehr wie rezitierte Gedichte einem vorkommen. Aber das passt wunderbar mit der Musik, mit dem Backing der Musik.
I cut the darkness. I cut the darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up.
Ich habe in einem Interview gelesen aus dieser Zeit, dass er offenbar hat er zwischendurch mal mit dem Rauchen aufgehört und hat gesagt, ich erwarte eigentlich stündlich, dass meine Stimme jetzt wieder etwas höher wird. Aber es ist dann doch nicht passiert.
Ja, so geht's weiter. 2013, wie gesagt, am 21. Dezember das letzte Konzert in Auckland in Neuseeland. Dann war die Tournee zu Ende, weil auch langsam die Gesundheit von Leonard Cohen, er war damals ja schon 79, also in einer längeren Zeit, hatte getourt zwischen 74 und dem Alter von 79. Das hinterließ dann doch Spuren, obwohl die Touren natürlich im Vergleich zu den früheren viel gesünder waren. Kein Alkohol, kein Rauchen, also ein gesundes Leben. Dann 2014 noch ein Album, Popular Problems, wieder mit Patrick Leonard. Es klang ein Song, Almost Like the Blues, klingt wie Blues.
I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues.
Fantastisch auch dieses Album. Also mir haben diese späteren Alben alle sehr gefallen.
I used to be your favorite drunk, good for one more laugh. Then we both ran out of luck, luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You looked so good, I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save that little story for another rainy day. I know the burden's heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light.
Ein absoluter Höhepunkt ist aber, finde ich, das Album 2016.
Ja.
Das ist dann das letzte Album und das bekommt eine besondere Tiefe, finde ich. Also es heißt You Want It Darker. Ach, vielleicht hören wir einfach mal den Song ein bisschen.
Das ist der.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord.
Dieses Album ist, also gerade dieser Song ist auch voll davon, aber viele andere Songs auch. Es geht um Abschied. Er nimmt Abschied.
Ja, er spricht mit Gott. Also, du willst es dunkler? Okay, dann machen wir die Flamme aus. Also es ist ein Dialog mit Gott. Und dann sagt er am Ende dieses Songs Hineni in Hebräisch. Und er lässt auch einen Chor aus seiner Heimat, aus Montreal, singen, einen jüdischen Chor der Synagoge, die sein Urgroßvater gegründet hat. Und es ist einfach so, I'm ready, my Lord, singt er. Und das ist so bewegend. Also allein, wenn ich das schon wieder höre jetzt, also unfassbar, auch von der Qualität der Stimme und der Soundqualität, unglaublich bewegend. Und das Ganze haben sie zu Hause aufgenommen, im Wohnzimmer. Er konnte nicht mehr in sein Studio gehen, weil er hatte, auch als Folge der Tourneen, viele Kompressionsbrüche der Wirbelsäule sich zugezogen. Das heißt, er hatte unfassbare Schmerzen, konnte sich wenig bewegen und dazu kam noch ein Krebs. Und er saß immer in einem Therapiestuhl. Sein Sohn Adam produzierte das, nahm ihn in seinem Stuhl auf. Und Adam hat gesagt, nur wenn wir manchmal das medizinische Haschisch, das er verordnet bekommen hatte per Rezept, wenn wir das geraucht haben, dann wurde es lustig. Dann ist Leonard auf einmal hochgesprungen, hat versucht zu tanzen. Also es muss bewegend eine bewusste Zeit des Abschieds wohl auch gewesen sein von einem Mann, der schon sehr, sehr krank war. Und die Songs sprechen auch davon. Leaving the Table ist ein anderer Song.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer.
Es sind Songs, die natürlich alle auch davon handeln, ja, meine Zeit ist vorbei, aber ich liebe trotzdem alles das, was ich gemacht habe. Ich fühle mich zufrieden und wohl.
Viele wissen das vielleicht auch, Herr, ich glaube, einige Wochen vor ihm nur stirbt Marianne Ihlen.
Ja.
Er ist verbunden mit ihr. Es gibt einen Brief.
Drei
Monate
im Sommer.
Er schreibt einen kurzen Brief an sie, der ist auch bekannt geworden und er verabschiedet sich auch von ihr. Du gehst mir kurz voraus. Es ist auch das, es ist irgendwie sehr würdevoll und sehr bewegend.
Ja, das ist dann auch noch gefilmt worden für eine Dokumentation, wo man Marianne auf ihrem Totenbett sieht und sie dann die Hand ausstreckt, als ihr dieser Text von Leonard Cohen vorgelesen wird nach dem Motto, ich reiche meine Hand dir, strecke meine Hand zu dir aus, ich bin bald bei dir, ich folge dir bald nach. Also das ist schon, man kann darüber streiten, ob man das veröffentlichen sollte, aber sie wollte das. Sie wollte auch, dass das gefilmt wird. Und sie dankt dann auch nochmal irgendwo, man merkt nur, wie sie sagt, danke, Leonard.
Es gibt eine Pressekonferenz offenbar, ich weiß gar nicht, wie er das dann geschafft hat, seinem letzten Album.
Genau, das ist in der kanadischen, im Generalkonsulat in L.A. gewesen. Da ist er hingefahren worden und gibt eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf einmal sagt er, ja, mir geht's doch blendend, ich werde doch, was er, 120?
Und oder er hat nämlich kurioserweise, haben alle auch gesagt, oh, ich glaube, das sind alles Abschiedslieder, Herr Cohen. Wie kommt das? Sagt er, nein, nein, ich habe eigentlich vor, für immer zu leben.
Ja, aber eine Woche später ist er gestorben und offensichtlich kam raus, er ist wohl gestürzt und ist danach in seinem Bett im Schlaf gestorben. An Folgen dieses Sturzes, vielleicht war es auch ein Gehirnschlag oder einfach Schwäche und einfach Abschied und Müdigkeit von einem großen Leben. Und ja, es war aber auch dann immer noch nicht das Ende. Er hatte nämlich bis kurz vor dem Tod noch an weiteren Songs gearbeitet und hatte mit seinem Sohn besprochen, auch wenn ich nicht mehr da bin, du bringst dieses Album wirklich zu Ende. Und die Songs, an denen er noch gearbeitet hatte, die hat dann Adam Cohen in den nächsten 2 Jahren produziert, mit anderen Musikern musizieren lassen. Die Stimmen waren ja da, auch teilweise rezitierte Gedichte mit Musik jetzt unterlegt. Wunderbar, gefühlvoll, sensibel musiziert von Adam Cohen und den anderen Musikern. Sehr prominente Musiker dabei, die einfach ihre Reverenz erweisen wollten. Und es hat trotzdem was Heiteres, dieses Album.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. go tell the young Messiah what happens to the heart.
Ja, gleich der erste Song, ne? Da geht es um Happens to the Heart. Das passiert unserem Herzen, dass wir schöne Sachen erleben.
Also das Album
hat was Freudiges.
Thanks for the Dance, 2019 ist das erschienen.
For the dance, I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance, try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper.
Und das ist ein Album, das man denkt, man ist ja immer sehr kritisch. Posthume Alben sind ja oft Textsachen, die so zusammengefegt worden sind, irgendwie aus den Archiven. Nein, das hier ist bewusst gemacht worden. Auf Wunsch von Leonard Cohen, nachgelassene Texte von ihm gesprochen und eine extrem hohe Qualität. Das war keine B-Ware, sondern ein Album, das Cohen auch wollte und das wirklich ein großes Erbe hinterlässt und ein Andenken an diesen Mann. Und Adam Cohen hat auch gesagt, es wird nichts weiteres geben. Das ist nun endgültig der Abschied und ein bewegender Abschied von einem wirklich einzigartigen, großen Poeten, Sänger, Musiker, ein Mensch, der immer auf der Suche war.
Dankeschön, Peter Orban.
Ich möchte mich auch noch bedanken bei Bernd Loppo für die Unterstützung bei der Recherche und bei euch hier für diese sehr große Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wenn ihr jetzt nach Hause geht, habt ihr noch einen wunderbaren Sonnabendabend mit viel Tanz, mit viel Wein, mit ein bisschen was anderem und auch mit einem schönen Halleluja. Das wünsche ich Ihnen.
A secret chord that David played and it pleased the Lord.
Das war Urban Pop über Leonard Cohen, der zweite Teil. Den ersten findet ihr wie alle anderen Folgen in der ARD Audiothek.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. The roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah.
Und wer noch mehr wissen möchte über Leonard Cohen, den Musiker und Menschen, der findet in der ARD Audiothek auch noch diesen Podcast.
Leonard Cohen ist ein Phänomen. So gut habe ich noch niemanden scheitern sehen. Und immer wieder weitermachen. Ich bin Diviam Hoffmann, Musikjournalistin und Autorin. Und ich bin Host des ARD-Podcasts So Long Cohen. Beautiful Loser und Weltstar.
Just a kid with a crazy dream.
step into an avalanche. It covered up my soul.
Die Musik des kanadischen Sängers mit der extrem tiefen, umarmenden Stimme kannte ich schon mit 5 vom CD-Spieler meiner Mutter. Weihnachten 93 in Hannover funktionierte seine düstere Melancholie genauso gut wie 1967 auf der griechischen Insel Hydra. Oder 2008 bei seiner Welttournee mit Konzerten in Toronto, Bukarest, Wien, Prag, Warschau, Berlin, München, Hamburg oder Helsinki. Mit dieser Melancholie wurde Cohn zum Superstar.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better.
Jetzt will ich wissen, was es mit seinem Zauber und seinem Erfolg auf sich hat. Und wieso der Kanadier, der 1934 in Montreal geboren wurde, in Los Angeles, in London und in Griechenland gelebt hat, so wahnsinnig elegant aus all seinen Krisen herauskam.
I just find myself doing this kind of work. You know, you lose all your friends while you're doing it and your life drops away.
Und ich will wissen, taugt der poetische Musiker, der Singer-Songwriter, Womanizer und Dandy zum Mehrgenerationenstar? Oder sind das alles Klischees, die es schleunigst zu dekonstruieren gilt?
I wrote this for Marianne. I hope she's here. Maybe she's here. I hope she's here.
Den Podcast So Long Cohn hört ihr ab dem 21. September in der ARD-Audiothek. I'm so